Hallo und grüß Gott. Ich wünsche Ihnen einen schönen Freitagnachmittag. Ich bin Claudia Kiesel. Freut mich, dass Sie in unserer Bibelsendung mit von der Partie sind heute und wir miteinander das Wort Gottes hören, betrachten, darüber nachdenken, was es mir über Gott Vater sagt, über seinen Sohn Jesus Christus und über den Heiligen Geist, aber auch über mich selbst. Vater, Sohn, Heiliger Geist, der kommende Sonntag, mit dessen biblischen Texten wir uns gleich auseinandersetzen, das ist der Dreifaltigkeitssonntag. Irgendwie nimmt dieses Hochfest am Sonntag nach Pfingsten, der Dreifaltigkeitssonntag, alle vorherigen Hochfeste nochmal in den Blick, ja, erfasst sie zusammen. Da haben wir Weihnachten gefeiert. Der Vater sendet uns seinen Sohn. Das Wort wird Fleisch, wird einer von uns. Dann an Ostern, Fest der Auferstehung. Der Sohn Jesus gibt sein Leben aus Liebe für uns, damit unser Weg zum Vater frei wird. Und Pfingsten, das haben wir erst letztes Wochenende gefeiert. Der Sohn Jesus, der zum Vater heimgekehrt ist, lässt uns nicht allein, sondern er hat uns einen anderen Beistand versprochen, den Heiligen Geist, der von nun an immer bei uns ist. Und nun am kommenden Dreifaltigkeitssonntag betrachten wir diese Einheit, diese Fülle, diese Weisheit Gottes, ein Gott in drei Personen. Das ist irgendwie doch unfassbar. Etwas mehr fassbar macht uns dieses Geheimnis anhand der Texte, die wir gleich miteinander lesen werden. Unser heutiger Referent, das ist Pater Martin Baranowski von den Legionären Christi aus Neuötting. Den begrüße ich ganz herzlich an dieser Stelle. Grüß Gott, Pater Martin.
Grüß Gott. Ich freue mich, dass ich wieder bei Radio Horeb dabei sein darf. Und grüße alle Hörerinnen und Hörer und freue mich, dass ich jetzt mit Ihnen diese Stellen betrachten darf.
Pater Martin, Sie arbeiten ganz viel mit Kindern und Jugendlichen im bayerischen Raum. Es macht Ihnen Freude, junge Menschen auf ihrem Glaubensweg zu begleiten und sind da auch ganz eifrig viel unterwegs, legen viele Kilometer zurück, haben auch einige Pfingsttreffen, die Sie jetzt auch nach Pfingsten noch mit Jugendlichen begleiten. Und Sie sind auch in unserer Jugendsendung montagabends immer wieder mal zu hören. Ich freue mich, dass Sie jetzt bereit sind, uns die Texte vom kommenden Sonntag näher zu bringen. Beginnen wir mit einem Gebet, dass wir uns auf das Wort Gottes einlassen können, uns öffnen können.
Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Komm, Heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe. Herr, du sendest aus deinen Geist und alles wird neu geschaffen. Du wirst das Angesicht der Erde erneuern. Lasset uns beten. Vater, du hast die Herzen deiner Gläubigen durch die Erleuchtung des Heiligen Geistes gelehrt. Gib, dass wir in diesem Geist erkennen, was recht ist, und alle Zeit seinen Trost und seine Hilfe erfahren. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Amen.
Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist.
Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.
Ja, es ist für mich eine große Freude, auch mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten. Es ist nicht nur eine Freude, sondern es ist auch eine Herausforderung, weil man da immer wieder mit Fragen konfrontiert wird, einem Fragen gestellt werden, die mir selber immer wieder auch helfen, Dinge zu vertiefen, neu zu bedenken. Und daran möchte ich Sie auch teilhaben lassen. Jetzt diese Woche habe ich eine Anfrage per WhatsApp erhalten. Da hat mich jemand gefragt, Lieber Pater Martin, wie kann ich die Dreifaltigkeit knapp und gut einer Zeugin Jehovas erklären? Da habe ich ein bisschen geschmunzelt und gesagt, naja, da gibt es Theologen, die haben da ganze Bände mit hunderten von Seiten geschrieben. Wie soll man das jetzt so knapp und kurz mal sagen? Vielleicht können uns diese Überlegungen jetzt in dieser Sendung eine Antwort geben. Die Dreifaltigkeit ist, obwohl dieser Begriff ja so gar nicht in der Bibel vorkommt, ein Grundgeheimnis unseres Glaubens. Ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist, aber schon im Einführungsgebet haben wir beim Kreuzzeichen, beim Ehre sei dem Vater, die uns zu dem dreifaltigen Gott bekannt. Bei jedem Glaubensbekenntnis tun wir das erneut. Und vielleicht gerade die Tatsache, dass diese Glaubenswahrheit heute von Zeugen Jehovas, aber auch von Muslimen oder Mitgliedern anderer Religionen angezweifelt wird oder nicht verstanden wird oder angefragt wird, reißt diese Lehre doch aus einer gewissen Selbstverständlichkeit heraus und fordert uns neu dazu auf, uns nach dem Sinn und dem Inhalt dieses Glaubens zu fragen. Und ich glaube, dazu eignet sich gerade der Dreifaltigkeitssonntag besonders. Ich war letztes Jahr schon am Start bei Radio Horeb in der Sendung Höre Israels zu diesen Lesungen zum Dreifaltigkeitssonntag. Und im anschließenden Gespräch, vielleicht ergibt sich das ja auch heute, hat sich eine Hörerin gemeldet und erklärt, dass ihr das Buch Die Hütte sehr geholfen habe, sich neu mit diesem Thema der Dreifaltigkeit auseinanderzusetzen. Ich muss gestehen, damals hatte ich das Buch weder gelesen noch den Film gesehen, sodass ich vor einem Jahr nicht viel dazu sagen konnte. Inzwischen habe ich mich selbst damit beschäftigt und auch dieses Thema mit verschiedenen Jugendgruppen behandelt, sodass ich etwas davon in die heutige Betrachtung der Schriftlesungen einfließen lassen möchte, gerade weil ich gemerkt habe, dass es mir selbst, aber auch vielen anderen geholfen hat, sich diese Fragen neu zu stellen, neue Impulse zu bekommen. Um es gleich vorweg zu sagen, die Hütte ist natürlich kein theologisches, sondern ein literarisches Werk. Der Autor William Paul Young ist auch durch seine Biografie eher freikirchlich geprägt und sein Werk hat neben guten Aspekten sicher auch seine Grenzen. Also ich will das jetzt hier nicht alles dogmatisieren, aber dennoch scheint mir, dass dieser große Erfolg, den dieses Buch und auch der Film in vielen Ländern der Erde hatte, zeigt, dass die Thematik, die er anspricht, auch den heutigen Menschen zutiefst bewegt, interessiert und anspricht. Also wenn wir uns jetzt mit dem Thema der Dreifaltigkeit beschäftigen, dann ist das nicht irgendein theologisches Thema, was die großen Theologen im Mittelalter umhergetrieben hat, sondern auch etwas, was genauso zum heutigen Menschen spricht. Für diejenigen, die sich, wie ich, letztes Jahr noch nicht damit beschäftigt haben, möchte ich ganz kurz den Inhalt zusammenfassen, dass sie ein bisschen wissen, worum es geht. Das Werk berichtet von einem jungen Mann namens Mac, der nach einer schwierigen Kindheit, sein Vater hatte ihn und auch seine Mutter im Alkoholrausch geschlagen, versucht doch für seine Frau und seine Kinder ein liebevoller Familienvater zu sein. Seine Frau ist sehr religiös und die Familie besucht regelmäßig den Gottesdienst. Doch trotz des äußeren Anscheins ist Gott für Mac eigentlich ein Unbekannter, zu dem er eigentlich keinen oder vielleicht auch aufgrund seiner Vaterbeziehung und den religiösen Erfahrungen seiner Kindheit nur eine schwierige Beziehung hat. Während eines Wochenendurlaubs an einem See rettet Mac seinem Sohn in einer brenzligen Situation das Leben. Doch währenddessen verschwindet auf einmal seine jüngste Tochter. Wenig später erhält die junge Familie die traurige Nachricht, dass das junge Mädchen einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen ist. Das Leben geht weiter, aber Mac macht sich selber und auch Gott Vorwürfe. Vorwürfe, warum Gott das zugelassen hat. Und in dieser Situation der Depression, des Ringens, erhält er auf einmal auf seltsame Art einen Brief, der von Gott unterzeichnet ist, und ihn zu einem Wochenende auf eben jener Hütte einlädt, in der sich diese Tragödie zugetragen hat. Ein wohlgesinnter Freund, der mir diesen Brief zeigt, rät ihm ab, dorthin zu gehen, vermutet, dass das eine Falle sein könnte, wäre aber bereit, ihn zu begleiten. Doch schließlich entschließt sich Mac, allein den Weg auf sich zu nehmen. Was er an diesem Wochenende erfährt, das wird wohl für immer sein Leben verändern. Und das ist eben diese Begegnung mit Gott, mit diesem dreifaltigen Gott, die in diesem Buch beschrieben wird und auf die ich jetzt auch in der Betrachtung der Schriften ein bisschen Bezug nehme. Aber da es ja nicht um ein literarisches Werk, sondern um die Heilige Schrift geht, schlage ich vor, dass wir jetzt die erste Lesung aus dem Buch Deuteronomium lesen.
Ja, wenn Sie zu Hause mitlesen wollen, das wäre ganz fein, weil das hilft immer, wenn wir miteinander das Wort Gottes lesen und auch erarbeiten, wenn man die Texte vor sich hat. Deuteronomium Kapitel 4, die Verse 32 bis 34 und 39 bis 40. Mose sprach zum Volk. Er sagte: Forsche doch einmal in früheren Zeiten nach, die vor dir gewesen sind, seit dem Tag, als Gott den Menschen auf der Erde schuf. Forsche nach vom einen Ende des Himmels bis zum anderen Ende. Hat sich je etwas so Großes ereignet wie dieses? Und hat man je solche Worte gehört? Hat je ein Volk einen Gott mitten aus dem Feuer im Donner sprechen hören, wie du ihn gehört hast, und ist am Leben geblieben? Oder hat je ein Gott es ebenso versucht, zu einer Nation zu kommen und sie mitten aus einer anderen herauszuholen, unter Prüfungen, unter Zeichen, Wundern und Krieg, mit starker Hand und hocherhobenem Arm und unter großen Schrecken, wie es der Herr, euer Gott, in Ägypten mit euch getan hat, vor deinen Augen? Heute sollst du erkennen und dir zu Herzen nehmen. Jahwe ist der Gott im Himmel droben und auf der Erde unten, keiner sonst. Daher sollst du auf seine Gesetze und seine Gebote, auf die ich dich heute verpflichte, achten, damit es dir und später deinen Nachkommen gut geht und du lange lebst in dem Land, das der Herr dein Gott dir gibt für alle Zeit.
Dieser Schrifttext, den wir jetzt gerade gehört haben, aus dem Buch Deuteronomium, unterstreicht eindrucksvoll und geradezu leidenschaftlich, dass Gott keine Theorie ist. Gott lebt und wirkt nicht nur in einem fernen, unzugänglichen Himmel, sondern, wie es der Text auch ganz explizit sagt, auch hier auf der Erde. Und was dem Autor ganz entscheidend wichtig ist, ist, Gott muss persönlich erlebt werden, um bezeugt werden zu können. Deshalb macht er diese Referenz auf das, was das Volk Israel erlebt hat. Auf die großen Taten, die Gott für sein Volk vollbracht hat. Und da ist, glaube ich, gerade für uns oft die Schwierigkeit. Uns fällt es schwer, auch wenn wir zwar brav an Gott glauben, dann doch so weit zu gehen, zu sagen, ich habe ihn erlebt, ich habe ihn erfahren. Und hier sagt uns der Schrifttext, heute sollst du erkennen und dir zu Herzen nehmen. Der Herr ist der Gott im Himmel droben und auf der Erde unten. Ich glaube, dieser grundsätzliche Ansatz dieser Schriftstelle, Gott ist nicht nur eine Theorie, sondern ist eine Wirklichkeit im Leben, das ist genau auch ein Anliegen, der in diesem Buch Die Hütte so deutlich zum Ausdruck kommt. Es geht da um diese persönliche Erfahrung Gottes. Diese Einladung, ich habe es eben schon ein bisschen angesprochen, ein Wochenende mit Gott zu verbringen. Nicht ein Buch zu lesen, nicht irgendeine Theologie zu studieren, sondern eine Erfahrung zu machen. Und das ist genau der springende Punkt, ich glaube, nicht nur von dem Protagonisten Mac, sondern auch von vielen von uns, die wir auf dem Weg des Glaubens sind. Wir haben ein religiöses Wissen, wir haben sogar eine religiöse Praxis, aber vielleicht fehlt uns manchmal der innere Bezug zu Gott. Und demgegenüber sagt die Heilige Schrift, es geht bei dem Glauben vor allen Dingen um eine Beziehung. Eine Beziehung, die dann auch unser konkretes Leben verändert. Im Film ist das auf eine drastische Weise dargestellt, weil es sowohl vor diesem Wochenende als auch nach diesem Wochenende einen Kirchenbesuch von der Familie gibt. Vor dem Wochenende wird ein Lied gesungen, das heißt Holy, 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 heilig, heilig, heilig. Und man sieht eben den Mac, wie er das eben ein bisschen teilnahmelos mitsingt. Gott als heilig, 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 sicher groß, gewaltig, unzugänglich, aber auch fern von mir, mich nicht berühren. Während dieses Liedes wird eben ein Kirchenfenster gezeigt, in dem Gott als alter Mann mit Bart erscheint. Also sicher doch irgendetwas Erhabenes, etwas Würdiges, etwas Wichtiges, aber gleichzeitig doch auch etwas, was nicht persönlich mich betrifft, was mich nicht persönlich angeht. Am Ende, nach diesem Wochenende, ist es anders. Da wird eben das Lied »We have an awesome God« gesungen. Wir haben einen genialen, einen einzigartigen, einen begeisterten Gott. Und das Mitsingen ist auch ganz anders. Und das deswegen, weil sich durch die Erfahrung das Gottesbild auch gewandelt hat. Und ich denke, das ist genau der Ansatz dieser Lesung. Wenn wir auf den dreifaltigen Gott schauen, dann soll das für uns eine persönliche Erfahrung werden. Da fragen wir uns, wie kann das sein? Und auch bei dem Mac geht es nicht anders. Und eine Szene, die mir in diesem Film und auch in dem Buch dann wichtig geworden ist, ist gleich am Anfang. Als sich dieser Mac einlässt, auf diese Hütte zu gehen, stapft er durch den Schnee. Und ihm ergeht es so, dass er macht eine Erfahrung, mit der wir uns vielleicht sehr gut identifizieren können. In dem Moment, wo Gott uns begegnet, wo Gott wirkt, erkennen wir das selbst vielleicht gar nicht so sehr. Bei Mac ist das so, er kommt dann in diese Hütte mit diesem Brief und sagt, du hast mich eingeladen, hierher zu kommen. Und in ihm kommt der ganze Schmerz wieder hoch, die ganze Wut, die ganze Ohnmacht. Und er macht Gott wieder erneut den Vorwurf, wie kannst du das zulassen? Du hast mich hierher geholt und jetzt zeigst du dich nicht. Und er ist so verzweifelt, so am Ende, dass er die Pistole, die er mit sich hat, mitgenommen hat, gegen sich selber richtet und sich selber umbringen will. Und als er gerade darüber nachdenkt, hört er auf einmal ein Geräusch, hört, dass sich Schritte nähern und ist auf einmal ganz aufgeregt, weil er denkt, vielleicht zeigt sich jetzt der Mörder, vielleicht ist das doch eine Falle. Und als er dann aufblickt, sieht er einfach nur, wie ein Reh an der offenen Tür der Hütte vorbeigeht. In diesem Moment hat er eigentlich Gott vorgeworfen, dass er sich nicht zeigt, dass er nichts tut. Aber er merkt eigentlich gar nicht, dass ihm Gott eigentlich gerade in diesem Moment das Leben gerettet hat. Und das ist genau der Ansatzpunkt, wo er dann aus der Hütte heraustritt und wo dann die Person, die in diesem Buch Jesus personifiziert, vorbeikommt und ihn einlädt zu dieser Erfahrung, zu dieser Hütte, die Gott für ihn vorbereitet hat. Gott möchte Erfahrung sein, Gott kann für uns Erfahrung sein, aber ich glaube, und das kann ich aus meiner persönlichen Erfahrung auch sagen, oft geht es uns so, dass wir zumindest in dem Moment, wo wir wichtige Erfahrungen machen, wo sich wichtige hinzutragen, das gar nicht so bemerken. Als er dann zu der Hütte kommt, zu dem ihm Jesus führt, merkt er, dass eben dieser Glaube an den dreifaltigen Gott eben nicht nur eine Theorie ist. In dem Film wird dieser Glaube durch drei Personen, durch drei verschiedene Schauspieler dargestellt. Und es wird deutlich, jede dieser drei Personen hat eine ganz eigene Rolle. Für den christlich geprägten Zuschauer ist es natürlich zunächst mal ganz überraschend, dass Gott Vater als eine schwarze Frau dargestellt wird. Und da sagt man zuerst mal, was ist denn das für was Heretisches? Aber der Autor sagt, er tut das ganz bewusst, nicht um eine Häresie zu verbreiten, auch nicht um zu sagen, Gott sei eine Frau, sondern um vielleicht klischeehafte Bilder, die wir haben können, aufzubrechen und uns einzuladen, uns auf das Wesentliche zu richten. Und so ist es dann auch, dass in diesen Gesprächen, in Auseinandersetzungen mit den Begegnungen mit dieser Gott-Vater-Figur eben das aus ihm herauskommt, was seine echten Fragen sind. Aber es ist nicht mit dem Gespräch, mit der Diskussion getan, sondern auch die Jesus-Figur nimmt ihn mit, lädt ihn ein, Erfahrungen zu machen. Es gibt dann so eine Erfahrung, die ähnlich ist wie der Sturm auf dem See, wo er gerettet wird. Und dann gibt es Momente, wo er eigentlich so schon entschlossen ist, dieses ganze Abenteuer hinter sich zu lassen, nach Hause zu gehen und einfach nur sauer auf Gott zu sein. Und da kommt dann die Figur des Heiligen Geistes ins Spiel, die ihm Mut macht, die ihm einlädt, die ihm aber auch Freiheit lässt. zu Gott zu kommen, das merkt dieser Mac dann sehr deutlich, und das ist, glaube ich, auch wieder eine wichtige Botschaft. Da braucht es nicht nur Nachdenken, da braucht es nicht nur Erfahrungen, da braucht es auch Umkehr und Bekehrung. Ganz entscheidend ist dann für ihn der Satz, dass er, oder die Erkenntnis, ich will nicht mehr richten. Ihm wird wichtig, dass er selber Vergebung braucht und dass er selber vergeben muss. In diesem Sinne ist diese Erfahrung nicht nur einfach ein Abenteuer, ist nicht nur einfach ein Event, den man macht, sondern ein innerer Vorgang, den er erlebt und zu dem auch wir eingeladen sind. Wenn das Buch Deuteronomium hier auch zu dieser Erfahrung einlädt, dann spricht es auch von ganz dramatischen Ereignissen. Aber letztlich geht es darum, dass es sagt, du sollst es erkennen und du sollst es dir zu Herzen nehmen. Es soll um eine innere Begegnung gehen. Der Autor William Paul Young schreibt am Ende im Interview von seinem Buch über die Dreifaltigkeit ganz deutlich, für mich ist es keine symbolische Bedeutung. Für mich ist es real. Es gibt drei Personen in Gott, die sich gegenseitig durchdringen. Das Bild, das die Kirchenväter für diese gegenseitige Durchdringung benutzen, war der Tanz. Bei diesem Tanz wird abwechselnd geführt. Nie führt einer die ganze Zeit. Es war eine gemeinsame Bewegung, ein Kreis der gegenseitigen Zuneigung, der Selbstlosigkeit. Jeder wandte sich dem anderen zu. Und so glaube ich eben auch, kann uns diese Betrachtung an dem Dreifaltigkeitssonntag auch hineinführen in dieses Geheimnis Gottes, das real ist. Aber das nicht nur abstrakt theoretisch ist, sondern das uns hineinnehmen will, in gewisser Weise in einen Tanz, wie das die Kirchenväter gesagt haben. In eine Zuneigung, in eine Selbstlosigkeit, die in unserem Leben Verkrampfungen, ja vielleicht auch falsche, verzerrte Gottesbilder lösen kann und uns neu, ja, neugierig macht, erwartungsvoll macht, diesem Gott zu begegnen. Und dass wir dann auch aus eigener Erfahrung sagen können, was hier das Schriftwort sagt, forsche nach, hat sich je so etwas Großes ereignet, hat man je solche Worte gehört. Ich glaube, wenn wir als Christen neu diese Leidenschaft für Gott haben, diese Begeisterung, nicht nur aus einer Lektüre, sondern aus einer persönlichen Erfahrung, dann können wir dieses Geheimnis der Dreifaltigkeit ganz neu für uns selber entdecken, aber auch ganz neu vermitteln.
Die zweite Lesung, die wir am kommenden Sonntag, dem Dreifaltigkeitssonntag, in der Heiligen Messe hören werden. Eine neutestamentliche Lesung aus dem Römerbrief, Kapitel 8, die Verse 14 bis 17. Brüder, alle, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist empfangen, der euch zu Sklaven macht, so dass ihr euch immer noch fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist empfangen, der euch zu Söhnen macht, den Geist, in dem wir rufen, Abba, Vater. So bezeugt der Geist selber unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Sind wir aber Kinder, dann auch Erben. Wir sind Erben Gottes und sind Miterben Christi, wenn wir mit ihm leiden, um mit ihm auch verherrlicht zu werden.
Wir haben uns vielleicht sehr daran gewöhnt, dass wir als Kinder Gottes oder hier sogar als Söhne Gottes, als Töchter Gottes bezeichnet werden. Ich glaube, es tut uns gut, uns immer wieder bewusst zu machen, wie außergewöhnlich diese Behauptung eigentlich ist, Kind zu sein, Sohn Gottes zu sein. In gewisser Weise zu sagen, zur Familie Gottes zu gehören. Wenn jetzt kürzlich eine königliche Hochzeit stattgefunden hat, da ist man wieder allen bewusst geworden, was es für etwas Besonderes ist, zu einer königlichen Familie zu gehören. Aber wie viel größer ist es noch, wenn man zur Familie Gottes gehört? Und deshalb ist auch dieses Geheimnis der Dreifaltigkeit nicht nur etwas, was wir an Gott betrachten, sondern was durch diese Betrachtung Gottes auch eine besondere Bedeutung für uns hat. Weil wir nach dem Abbild Gottes geschaffen sind, finden wir in der Betrachtung der Dreifaltigkeit auch den Sinn für unser eigenes Leben, finden wir unsere eigene Identität. Diese eigene Identität als Kind Gottes zu finden, was das bedeutet, was es heißt, zur Familie zu sein, Familie Gottes zu sein, das ist, glaube ich, auch etwas, was in diesem Werk, die Hütte, ganz gut zum Ausdruck kommt. Der Protagonist Meg muss eben auch seine Identität als Sohn Gottes finden. Und ich habe schon angedeutet, dass ihm das besonders schwer fällt, weil er eine besonders schwierige Beziehung zu seinem Vater hatte, der ihm eine ungesunde Religiosität eingeimpft hat und der selber durch die schwache oder die fehlerhafte Vaterrolle ihm auch in gewisser Weise das Verhältnis, das gesunde Verhältnis zu Gott verbaut hat. Eine große Stärke dieses Werkes der Hütte ist sicher diese positive Darstellung der Familie, die dem Autor gelingt und die er eben ganz bewusst auch in den Bezug zu Gott setzt. Darf ich auch nochmal zitieren? Daher gibt es in dieser Familie eine Bewegung weg von der Ich-Bezogenheit. Das eröffnet uns einen wunderbaren Einblick in den Charakter und die Natur Gottes. Wenn wir durch unsere Heilung weniger ich-bezogen werden, dann überrascht es nicht, dass die Idee Gottes als Vater, Sohn und Heiliger Geist bedeutet, dass es schon immer Beziehungen gegeben hat, die auf nach außen gerichteter Liebe beruhen. Alles Erschaffene wurde aus dieser nicht selbstbezogenen, nach außen gerichteten Liebe erschaffen. Hätte Gott am Anfang allein für sich auf einer Insel gelebt, dann müsste Ich-Bezogenheit etwas Gutes sein. Denn dann wäre Gott zu nichts anderem fähig. Aber da es die Liebe zwischen diesen dreien gibt, die zusammen das Wesen Gottes bilden, die Dreifaltigkeit, ist die Liebe nicht egoistisch, sondern auf ein Gegenüber bezogen. Und ich glaube, das ist wirklich eine große Botschaft dieser Lesung, aber auch des christlichen Glaubens an die Dreifaltigkeit, dass zu unserem Wesen Gemeinschaft gehört. Gemeinschaft ist nicht etwas, was uns etwas wegnimmt, was uns ärmer macht, wovor wir uns verteidigen müssen, sondern nur in der Gemeinschaft finden wir unsere wahre Erfüllung. Und Gemeinschaft hat ihre tiefste Wurzel in der Gemeinschaft mit Gott. Wo die Gemeinschaft mit Gott verloren geht, da bricht auch menschliche Gemeinschaft auseinander. Und wie wichtig ist daher, dass wir unsere Gemeinschaft, unsere Beziehung zu Gott heilen lassen, dass wir sie von falschen Vorstellungen, von Verletzungen heilen und eben in ihrer Tiefe erfahren. Ich habe schon erwähnt, dass vielleicht auf den ersten Blick es überraschend ist, dass der Autor William Paul Young zunächst mal Gott Vater als eine schwarze Frau darstellt. Später kommt jedoch auch nochmal die gleiche Gott Vater Figur in männlicher Gestalt. Der Autor bringt hiermit sehr deutlich zum Ausdruck, es geht nicht darum, dass Gott Mann oder Frau ist. Wir wissen ja auch von der Theologie her, Gott ist übergeschlechtlich. Aber auch die Heilige Schrift sagt uns, dass Gott uns mit väterlicher und mütterlicher Liebe liebt. Es gibt Bibelstellen, die eben gerade diese väterliche Liebe Gottes darstellen, den Schutz, die Vorsehung, die guten Gaben, die er uns gibt, aber dann auch die mütterlichen Aspekte, die Zärtlichkeit Gottes, die auch Papst Franziskus immer wieder so betont, wo wir wissen, Gott ist die Fülle der Liebe. Und so wird eben die Fülle Gottes uns gerade auch in der Dreifaltigkeit wieder neu vor Augen gestellt. Hier darf ich auch nochmal den Autor William Paul Young zitieren. Der Charakter von Gott, dem Vater, wird im Buch eindeutig abgewandelt, was darauf zurückzuführen ist, dass ich in einer schwarzen Kultur aufwuchs, mit einem weißen, wütenden Gott, der stark meinem eigenen Vater ähnelte. Tatsächlich brauchte ich fast 50 Jahre, um das Gesicht meines Vaters völlig vom Gesicht Gottes abzuwaschen. Hier zeigt sich ein bisschen der autobiografische Hintergrund des Autors. Indem ich das Paradigma verändere, die Symbolik verändere, öffnet sich die Chance zum Dialog für die Idee, dass die Kiste, in die wir Gott gepackt haben, vielleicht nicht legitim ist. Vielleicht ist Gott größer als diese Sichtweise. Vielleicht ist unser herkömmliches Gottesbild sogar schädlich. Ich glaube, das trifft im hohen Maße zu, denn es beruht darauf, dass wir etwas leisten müssen. In den verbreiteten Formen der christlichen Religion geht es vor allem um Leistung. Die letzte Aussage würde ich in gewisser Weise auch mit einem Fragezeichen versehen, weil es nicht darum geht, herkömmliche Gottesbilder so schlecht zu machen. Aber sicher ist das, was der Autor hier erfahren hat, dass Religion oft mit Leistung gleichgesetzt wird, dass Gott nur als fordernder, als befehlegebender, höheres Wesen gesehen wurde, die Erfahrung, die viele gemacht haben. Und in diesem Sinne kann uns gerade diese zweite Lesung auch wieder helfen, dieses Gottesbild zu korrigieren. Oder wie der Autor das hier sagt, die Kiste, in die wir Gott gepackt haben, ist vielleicht nicht legitim. Gott ist größer. Und gerade diese Wiederentdeckung Gottes als liebenden Vater, als jemand, der das Beste für uns will, das ist sicher etwas, was für unseren Glauben sehr hilfreich ist und wo uns gerade die Dreifaltigkeit einen neuen Weg weisen kann. Sehr wichtig dazu ist auch, dass eben Gemeinschaft von Personen, die liebevolle Gemeinschaft der Personen, nur dort möglich ist, wo es Freiheit gibt. Und das ist auch eine wichtige Botschaft der Dreifaltigkeit, dass eben Gemeinschaft, Liebe immer mit Freiheit verbunden sind. In dem Werk Die Hütte kommt das auch sehr deutlich zum Ausdruck. Gott schickt diesem Mac einen Brief, aber er muss selber entscheiden, ob er ihm folgt. Er wird nicht herzitiert, er wird eingeladen. Er ist weder äußerlich noch innerlich gezwungen, aber seine Neugierde, seine Sehnsucht wird geweckt. In dieser Szene nach der Hütte und dem Reh begegnet ihm Jesus, die Jesusfigur, aber er muss selber entscheiden, ob er ihm folgen will. Er lädt ihn ein, sagt, komm mit, aber er hätte sich genauso gut entscheiden können, wegzubleiben. Und als er dann in die Hütte eintritt und noch sehr misstrauisch ist, sagt ihm Gott gleich zu Beginn, ich will keine Gefangenen. Und als er dann auch wirklich mal so weit ist zu sagen, ich lasse dieses Experiment, ich gehe wieder nach Hause, dann ist sozusagen der Heilige Geist derjenige, der ihm noch nachläuft und sagt, schau mal, du hast deinen Autoschlüssel noch vergessen. Also Gott, der uns nicht festnageln, der uns nicht festhalten will, sondern der uns ja öffnen möchte, der darauf aus ist, dass wir mit voller Freiheit uns für ihn entscheiden. Das ist sicher eine Perspektive Gottes, die für uns sehr wichtig ist und die uns hineinwachsen lässt in eine tiefe, in eine persönliche Gottesbeziehung. Auch hier möchte ich den Autor William Paul Young noch mal zu Wort kommen lassen. Das Schöne ist, dass Gott kommt, um uns zu befreien. Uns so sehr zu befreien, dass wir ihm sogar ins Gesicht lachen und sagen können, ich glaube nicht an dich. Freiheit ist geheimnisvoller und tiefgehender, als wir das Wort normalerweise gebrauchen. Wenn ich weiß, was meine Kinder tun werden, bedeutet das, dass ich ihnen diese Entscheidung aufzwinge? Eindeutig nicht. Dass ich ihre Wahl kenne, bedeutet nicht, dass sie keine Wahl haben. Sie treffen immer noch ihre Wahl. Selbst Säuglinge und kleine Kinder haben ihren eigenen Kopf, ihren Willen und sind in der Lage, selbstständige Entscheidungen zu treffen. Dass Gott ein außerhalb der Zeit stehendes Wesen darüber hat, was geschehen hat, beeinträchtigt nicht meine Freiheit, selbst zu entscheiden, was ich innerhalb der Zeit tun werde. In diesem Zitat kommt, glaube ich, sehr schön zum Ausdruck, dass die Allmacht und das Allwissen Gottes nicht unserer menschlichen Freiheit widerspricht, sondern im Gegenteil, dass Gott gerade so mächtig ist und so wissend ist, dass er uns die Freiheit lassen möchte. Wie schön ist es, wenn uns gerade diese Feier des Dreifaltigkeitssonntages hilft, in diese Freiheit hineinzuwachsen und Gott immer bewusster persönlich zu erwählen als unseren Gott und dadurch auch seine wahre Größe zu erfahren. Dass wir nämlich seine Kinder sind, wie das Christus gesagt hat, ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut, sondern ich habe euch Freunde genannt. In diese Beziehung zum Herrn reinzuwachsen, das ist die Einladung, die auch uns die Dreifaltigkeit stellt.
Das Evangelium, das uns der Dreifaltigkeitssonntag schenkt, der kommende Sonntag, das ist entnommen aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 28, die Verse 16 bis 20. In jener Zeit gingen die 11 Jünger nach Galiläa auf den Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. Und als sie Jesus sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber hatten Zweifel. Da trat Jesus auf sie zu und sagte zu ihnen, »Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Darum geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt.
In diesem Evangelium kommt im Taufauftrag ganz klar die Dreifaltigkeit zum Ausdruck. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das heißt, auch wenn der Bibel das Wort Dreifaltigkeit an keiner Stelle erscheint, ist das, was wir darin bekennen, doch sehr klar enthalten. Aber gleichzeitig wird deutlich, das Geheimnis der Dreifaltigkeit ist letztlich kein bloßes Wissen oder theologische Spekulation, sondern ganz konkret mit einem Auftrag und mit einer Sendung verbunden. Und das scheint mir auch für unser Leben, für unsere Betrachtung ganz wichtig zu sein. Unsere Beziehung zu Gott ist nicht einfach nur eine Wellness-Oase, wo wir es uns gut gehen lassen, wo uns diese Gedanken so gut tun, sondern etwas, was uns herausfordert, was uns in die Sendung schickt. So ist es übrigens dann auch bei dem am Ende des Werkes der Hütte. Gott entlässt Meg am Ende auch mit einem Auftrag und einer Sendung. Das, was er dort erlebt hat, das soll er mitteilen. Das ist nicht nur für ihn persönlich, nicht nur für sein privates Wohlergehen, sondern das ist für seine Familie, das ist für die Menschen, die er kennt, zu denen er gesandt ist. Wenn wir jetzt aber noch mal genau auf das Evangelium schauen, dann erscheint mir ein Detail ganz besonders wichtig. Das Evangelium sagt nämlich ganz ehrlich und deutlich, dass obwohl die Jünger Jesus vor sich sahen, vor ihm niederfallen, einige immer noch Zweifel hatten. Aber diese Zweifel verhindern nicht ihre Sendung. Und so scheint es mir auch für uns ganz wichtig zu sein, neu zu sehen, dass ich nicht vollkommen sein muss, dass ich nicht alles wissen, Antworten auf alle Fragen haben muss, um an der Sendung Christi teilnehmen zu lassen. Hier möchte ich ein Zitat von Papst Franziskus aus Evangelii Gaudium Nummer 121 erwähnen, wo er auch diesen Gedanken noch ausführt. In jedem Fall, schreibt der Papst, sind wir alle gerufen, den anderen ein klares Zeugnis der heilbringenden Liebe des Herrn zu geben, der uns jenseits unserer Unvollkommenheiten seine Nähe, sein Wort und seine Kraft schenkt und unserem Leben Sinn verleiht. Dein Herz weiß, dass das Leben ohne ihn nicht dasselbe ist. Was du entdeckt hast, was dir zu leben hilft und dir Hoffnung gibt, das sollst du den anderen mitteilen. Unsere Unvollkommenheit darf keine Entschuldigung sein. Im Gegenteil, Die Aufgabe ist ein ständiger Anreiz, sich nicht der Mittelmäßigkeit hinzugeben, sondern weiter zu wachsen. Ich glaube, so könnte man auch die Erfahrung von dem Mac in dem Werk Die Hütte zusammenfassen, dass er seinen eigenen Weg, seine eigene Erfahrung mit Gott, seine eigenen Unvollkommenheiten ihn nicht davon abhalten, diese Sendung anzupacken. Wenn wir jetzt uns noch mal genau diesen Sendungsauftrag des dreifaltigen Gottes anschauen, dann möchte ich mit dem Father James Mellon aus Kanada auf die vier Verben hinweisen, die hier enthalten sind. Da heißt es nämlich: geht, macht zu Jüngern, tauft und lehrt. Und wenn wir uns nun fragen, wo ist denn meine Hütte? Wo kann ich denn Gott begegnen? Ist das etwas, was nur einigen wenigen Auserwählten vorbehalten ist? Oder gibt es eine Chance für jeden, diese Erfahrung Gottes zu machen? Dann würde ich auch wieder auf diese vier Verben des Evangeliums hinweisen. Das eine ist dieses Hinausgehen. Wir haben gesehen, für den Mac war es ganz entscheidend, die Einladung anzunehmen. Er konnte nicht zu Hause auf seinem Sofa sitzen bleiben und warten, dass Gott in sein Wohnzimmer einträgt. Sondern er musste hinausgehen, er musste etwas wagen, er musste auch diese gefährliche Situation auf sich nehmen. Und ich glaube, dieses Hinausgehen, das bleibt keinem von uns erspart, wenn wir wirklich Gott suchen wollen. Es kommt nicht automatisch, sondern es ist ein Wagnis. Und auf dieses Abenteuer muss man sich immer wieder einlassen. Aber ich würde auch sagen, andersherum, für uns, die wir schon den Weg des Glaubens gehen, müssen wir uns auch immer wieder angesprochen fühlen, wirklich hinauszugehen, etwas zu wagen. Nicht zu warten, dass die Leute vielleicht irgendwann wieder in die Kirche hinkommen werden, sondern hinausgehen, ansprechen, einladen. Ich glaube, in dem Maß, wie wir das als Christen neu entdecken, und es gibt ja viele Christen auch in anderen kirchlichen Gemeinschaften, die uns das schon vormachen, da können wir auf diese Sehnsucht, die die Menschen haben und die vielleicht gerade auch durch die Rezeption des Buches Die Hütte wieder zum Ausdruck gekommen ist, wir können ihnen entgegenkommen. Wir gehen nicht hinaus in dem Bewusstsein, dass wir Vertreter sind, die anderen Dinge aufschwatzen, sondern wir gehen hinaus in dem Bewusstsein, dass wir gesandt sind, eine Antwort zu geben auf eine Sehnsucht, auf eine Frage, die die Menschen mit sich tragen. Dann das zweite Verb lautet Macht zu Jüngern. Pater James Mellon in seiner Auslegung behauptet, dass vom griechischen Urtext her das zentrale Verb wäre, dass sozusagen alle anderen Verben auf dieses ausgerichtet sind. Was heißt das zu Jüngern machen? Letztlich zu einer wirklich persönlichen Begegnung und Entscheidung für Jesus anleiten. Ein Jünger ist derjenige, der wirklich von Jesus überzeugt ist, der nicht gezwungenermaßen, sondern aus freien Stücken sein Leben nach seinem Vorbild, nach seiner Lehre ausrichten möchte, der sich von Jesus erlösen lässt. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Herausforderung, die ich auch in der Jugendarbeit immer wieder bemerke. Es reicht nicht einfach nur, katholisch sozialisiert zu sein, die Sakramente empfangen zu haben, in einem katholischen Elternhaus aufgewachsen zu sein. Das ist alles gut und schön und sicher wichtig und ein Geschenk, wenn man das geschenkt bekommen hat. Aber es braucht mehr. Es muss der Moment kommen, wo man sich persönlich für Jesus entscheidet. Und das, weil man ihm auf eine gewisse Weise, auf eine individuelle Weise begegnet ist. Und ich glaube, dieser Prozess, Jesus erfahren zu haben, sich für ihn entschieden zu haben, der kann durch nichts ersetzt werden. Das ist es, was einen Christen ausmacht. Und hier glaube ich eben auch, dass es sehr richtig ist, was das Mission Manifest, das im Anfang Januar in Augsburg verabschiedete, wieder neu in Erinnerung ruft. Da heißt es in der These Nummer 1, uns bewegt die Sehnsucht dass Menschen sich zu Jesus Christus bekehren. Es ist nicht mehr genug, katholisch sozialisiert zu sein. Die Kirche muss wieder wollen, dass Menschen ihr Leben durch eine klare Entscheidung Jesus übergeben. Und genau das ist auch, was Papst Franziskus im Schreiben Evangelii Gaudium der ganzen Kirche zuruft. Ich lade jeden Christen ein, gleich an welchem Ort und in welcher Lage er sich befindet, noch heute seine persönliche Begegnung mit Jesus Christus zu erneuern oder zumindest den Entschluss zu fassen, sich von ihm finden zu lassen, ihn jeden Tag ohne Unterlass zu suchen. Es gibt keinen Grund, weshalb jemand meinen könnte, diese Einladung gelte nicht ihm. Denn niemand ist von der Freude ausgeschlossen, die der Herr uns bringt. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige und auch ermutigende Einladung. Wenn Jesus hier sagt, macht zu Jüngern, dass er uns einlädt in diese vertraute Beziehung zu ihm. Und das ist wirklich, Jesus ist der Weg in dieses Geheimnis der Dreifaltigkeit herein. Er sagt, niemand kennt den Vater außer durch mich. Er ist derjenige, der uns den Heiligen Geist sendet. Und in dem Sinne ist es auch in dem Werk der Hütte Jesus derjenige, der den Meck in diese Hütte hineinführt, wo er diese Gotteserfahrung macht. Das dritte Verb lautet tauft. Gottes Begegnung und auch diese Jüngerschaft ist nicht letztlich nicht etwas, was wir selber machen können, sondern es ist etwas, was uns geschenkt wird. Die Sakramente, hier ist die Taufe genannt, aber ich denke, ohne den Sinn zu verändern, kann man es auf die übrigen Sakramente auch ausweiten, sind ein Ort der Verwandlung, wo wir Gott handeln lassen. Und wie wir das jetzt schon gesehen haben, er tut das nicht mit Gewalt, sondern er fordert unsere Freiheit heraus. Aber gleichzeitig ist er derjenige, der das Gelingen schenkt. In diesem Sinne ist es doch wichtig, wieder neu die Sakramente zu entdecken, gerade die Sakramentenvorbereitung zu stärken und gerade in Sakramenten der Eucharistie und im Sakrament der Versöhnung diese Gottesbegegnung, diese innere Verwandlung zu suchen. Das ist mir auch in der Jugendarbeit ein ganz wichtiges Anliegen, den jungen Menschen zu helfen, das Sakrament der Eucharistie, die Mitfeier der Heiligen Messe, die Anbetung, aber auch Besuche in der Kirche, geistliche Kommunionen wieder neu zu entdecken, das als Kraftquelle zu erfahren, sich dort vom Herrn zu verwandeln zu lassen. Und sehr schön und sehr ermutigend ist das für mich als Priester eben auch zu sehen, dass gerade bei jungen Menschen auch das Sakrament der Versöhnung neu entdeckt wird, dass sie dort sich von Gott heilen lassen, verwandeln lassen, ihm erlauben, die Wunden zu heilen. Gerade jetzt am vergangenen Wochenende war in Salzburg das große Fest der Jugend und ein sehr ermutigendes Zeugnis, eine sehr ermutige Botschaft, die davon ausgeht, sind die vielen Menschen, die dort neu zu diesem Sakrament der Versöhnung getreten sind, die sich dort haben von Jesus heilen lassen. Wenn man die Zahl, die ich gelesen habe, waren 3000 Menschen am Wochenende und das finde ich ein ganz wunderbares Zeugnis, weil man sich gar nicht vorstellen kann, was dort alles in den Herzen geschehen ist. Das vierte Verb, was hier genannt wird, ist das Lehren. Und auch das scheint mir besonders wichtig zu sein, weil es zum Ausdruck bringt, dass es ein beständiges Wachstum im Glauben braucht. Es reicht nicht, die einzelne Erfahrung so gut und so schön und so echt, die gewesen sein muss, sondern es ist immer ein Weg. Und auch wenn man jetzt sich wieder auf die Hütte bezieht, wird man nicht sagen können, ja, der Meck hat jetzt diese Erfahrung gemacht und das reicht jetzt für sein Leben, sondern es war ein Startschuss für seinen weiteren Weg mit Gott. Und so ist es, denke ich, auch bei uns. Wir müssen uns immer wieder neu mit einem hörenden Herzen ausrüsten, um uns von Gott belehren zu lassen, um uns den Weg zeigen zu lassen, um wirklich zu beten, Herr, dein Wille geschehe, dein Reich komme. Und dann werden wir auch erfahren, dass diese Lehre nicht etwas von oben herab ist, nicht etwas, was uns klein macht, sondern ganz im Gegenteil, das, was uns den Weg zeigt, wie wir wirklich wir selber sein können und das Große entdecken, was Gott für uns vorbereitet hat. Und das Evangelium schließt mit dem mit der Zusicherung, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Vielleicht sind wir nicht immer bei Gott, aber Gott ist immer bei uns. Und auf diese Nähe dürfen wir uns verlassen, selbst wenn es Momente gibt, wie das auch bei der Hütte so war, dass wir sagen, wir sind in der Rebellion gegen Gott, wir verstehen ihn nicht, uns kommt alles komisch vor. Aber Gott ist auch und vielleicht gerade in diesen Momenten da. Und das ist das, was uns Sicherheit gibt. Darauf dürfen wir uns verlassen. Und so möchte ich dazu einladen, gerade an diesem Dreifaltigkeitssonntag wieder neu zu staunen und dankbar zu sein für dieses Geheimnis des dreifaltigen Gottes, der sich uns offenbart hat, der uns in seine Gemeinschaft hineinführen möchte, der uns diese Schönheit des Lebens zeigen möchte. Da ich letztes Jahr die Erfahrung gemacht hatte, dass auch von den Hörern gute Beiträge kommen, weiß ich nicht, ob es in der Leitung einige gibt, die jetzt auch noch etwas dazu sagen möchten. Ansonsten hätte ich auch noch mal ein Fazit vorbereitet, wo ich das ein bisschen, was ich versucht habe zu sagen, zusammenfassen möchte.
Ja, Pater Martin, da die Zeit doch schon sehr fortgeschritten ist, ich glaube, da belassen wir es beim Fazit, bevor da Höreranrufe kommen, die vielleicht sehr weit ausholen. Ich denke, vielleicht eher beim nächsten Mal dann wieder, wenn wir noch etwas mehr Zeit haben, beschließen wir es bei einem kurzen Fazit noch.
Ja, ich habe am Anfang von dieser WhatsApp berichtet, die mir jemand geschickt hat und gefragt, lieber Pater Martin, wie kann ich die Dreifaltigkeit knapp und gut einer Zeugin Jehovas erklären? Ich würde sagen, die Dreifaltigkeit ist ein Geheimnis, das ich letztlich nicht verstehen, sondern nur gläubig annehmen kann. Es ist keine Frucht des menschlichen Nachdenkens, sondern Inhalt der Offenbarung, die uns Christus gebracht hat. So kommt es ganz klar im Taufauftrag zum Ausdruck, tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Da wir Menschen nach dem Abbild Gottes geschaffen sind, hilft uns die Betrachtung der Dreifaltigkeit, uns selbst besser zu verstehen. Konkret bedeutet das die rechte Beziehung zwischen uns als Individuen und der Gemeinschaft. Weder ein Individualismus, der nicht gemeinschaftsfähig ist, noch eine Gemeinschaft, welche die eigene Individualität und Freiheit zerstört. Einheit und Vielfalt widersprechen sich nicht. Einheit ist nicht Gleichmacherei, Verschiedenheit ist keine Gefahr. Gleichzeitig braucht die Vielfalt auch eine gemeinsame Grundlage. Der Wert der Person besteht nicht im Haben, sondern in der Beziehung. Nicht die Anhäufung von Dingen erfüllt den Menschen, sondern die Gemeinschaft von Personen, das Bewusstsein, Kind Gottes zu sein. Jedes Gebet, das wir sprechen, braucht die Dreifaltigkeit. Es geht zum Vater durch Christus im Heiligen Geist. Und so lädt uns diese persönliche Beziehung zu den Personen der Dreifaltigkeit ein, den Glauben konkret und reicher zu machen. Gott dem Vater zu danken und darüber zu staunen, über seine Vorsehung, über sein Vertrauen, über die Schöpfung. Dem Sohn zu danken für seine Erlösung, für die Teilnahme an seiner Sendung, für sein Beispiel, dass er uns den Weg zur göttlichen Dreifaltigkeit gezeigt hat, und dem Heiligen Geist zu danken für sein Wirken, für seinen Trost. Er ist der Beistand, er ist der Helfer. Und so möchte ich ja danken für die Einladung, und ich sage immer am Ende bei Radio Horeb, ich mache nichts umsonst. Ich weiß, dass mein Wirken als Priester und als Jugendseelsorger immer auch vom Gebet getragen sein muss, und da möchte ich auch alle Hörerinnen und Hörer um dieses Gebet bitten und weiß, dass es viele gute Beter unter Ihnen gibt, und diesen Gebeten möchte ich mich auch anvertrauen. Und gerne kann ich am Ende auch noch meinen priesterlichen Segen geben.
Gerne, Pater Martin. Bevor wir jetzt den Segen empfangen, ganz am Ende ein herzliches Dankeschön Ihnen für die heutige Sendung. Ich fand, es war mal ein ganz anderer Zugang zu den biblischen Texten anhand auch von dem Buch von William Paul Young, Die Hütte, den es ja auch als Film gibt. Herzlichen Dank für diesen besonderen Zugang. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Sendung weiterempfehlen wollen, gerne, wenn Sie es nochmal nachhören wollen, Sie können gerne auf unserer Homepage gehen, aber auch auf unserer Radio Horeb App können Sie diese vielleicht auch unterwegs noch einmal nachhören. Ansonsten morgen früh um 5 Uhr in unserem Nachtprogramm wird sie auch nochmal Gehör finden. Pater Martin, herzlichen Dank. Ihnen einen schönen gesegneten Dreifaltigkeitssonntag und jetzt am Ende der Segen des dreifaltigen Gottes.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Durch die Ausbreitung meiner priesterlichen Hände und durch Anrufung der allerseligsten Jungfrau Maria, euer Namenspatrone und aller Engel und Heiligen, segne euch der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Es verabschiedet sich Ihre Claudia Kiesel.